Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der ist zwei Reflexe. Seit 20 Jahren gibt es die DDR nicht mehr. Zu Gast in Reflexe ist einer, der die ganze Geschichte dieses Landes nicht nur erlebt, sondern auch kulturell stark mitgeprägt hat. Wolfgang Kohlhase ist einer der wichtigsten Drehbuchautoren Ostdeutschlands gewesen. Aber auch nach der Wende ist der Name Kohlhase mit dem deutschen, besonders mit dem Berliner Film verbunden. In Sommer vorm Balkon hat 2005 der damals 74-Jährige zusammen mit Andreas Dresen das Lebensgefühl der Berliner Mitdreißiger auf den Punkt gebracht. Den beiden widmet das Stadtkino Basel im Oktober die Reihe »Das Leben vor der Haustüre«. Wolfgang Kohlhase im Gespräch mit Brigitte Hering.
Wolfgang Kohlhase, herzlich willkommen in der Sendung Reflexe. Sie haben einmal gesagt, Geschichten des Alltags im Film zu erzählen, sei für Sie früher ein sehr verwegener Gedanke gewesen. Warum?
Ich glaube immer, was ein Mensch in den ersten 5, 6 Jahren seines Lebens aus dem Küchenfenster sieht,
das bleibt.
Ja. Das bleibt, das ist wichtig.
Und wo war Ihr Küchenfenster?
Mein Küchenfenster war in Adlershof, das war ein Vorort im Südosten, so mit Fabriken, wo auch mein Vater arbeitete. Trotzdem habe ich gedacht, Kino ist beritten, Kino ist zu Pferde, Kino sind feinere Leute. Und man sieht sich das an, man bestaunt es, aber man hat damit eigentlich nicht direkt zu tun. Ja. Und dann kamen die ersten filmgeschichtlich inzwischen fest verorteten Neorealisten ins Kino. Und wir waren des Staunens voll über die Themen dieser Filme, über die Geschichten und über die Machart dieser Filme. Und mit dem Betrachten dieser Filme hat der, wenn ich gesagt habe, ein verwegener Gedanke, hat dieser verwegende Gedanke zu tun, man könnte ja mit dem, was man selbst wusste und was man so Tag für Tag erlebte, mit seinen eigenen Stoffen, mit seinen eigenen Fragen, könnte man ja vielleicht versuchen, Filme zu machen. Das hat damit durchaus zu tun.
Also Sie kommen eigentlich dann, Sie wurden geprägt durch diesen, vor allen Dingen aus Italien kommen.
Ja, aus vor allen Dingen Italiener. Und das hatte verschiedene Aspekte. Es hatte einmal den, dass es einem buchstäblich den Gedanken erlaubte, lass uns doch versuchen, etwas Ähnliches zu machen. Das waren natürlich sehr große Schuhe. Die berühmten Filme dieser Zeit, da konnten wir nicht einfach reinsteigen. Aber man konnte an sie denken. Es war eine große Animation, es war eine Art Vorbild. Und noch etwas anderes war für mich wichtig dabei. In derselben Zeit kam eine bestimmte Filmästhetik aus der Stalinzeit. Ich sage bewusst nicht aus der Sowjetunion, weil die Sowjetunion hat wunderbare Filme gemacht unter schwierigen Verhältnissen. Aber es gab dann doch nach dem Krieg zunehmend, sagen wir mal, sehr glatte, didaktische, die Welt sehr schön malende Filme. Das hätte ich damals nicht mit heutigen Augen sehen können. Aber es war mir nicht geheuer.
Das wollten Sie nicht machen.
Sowas wollten wir eigentlich nicht machen. Und jetzt waren die Italiener da und es fiel uns umso leichter zu sagen, wir wollen lieber so etwas machen.
Aber wie war denn das damals in Ostdeutschland, in der DDR? Man konnte diese Filme, die kamen alle ins Kino, man konnte die ohne Probleme sehen überhaupt, die Filme aus Italien.
Wenn Sie mich jetzt nach diesen frühen Jahren fragen, dann, also Berlin war in diesen späten 40er Jahren und in den 50er Jahren ja eine enorm aufregende Stadt, weil es bauten sich natürlich die Fronten auf. Es begann so etwas, was man später den Kalten Krieg nannte. Niemand ahnte, dass daraus am Ende eine Landkarte werden würde, die einen Bestand von 40 Jahren hatte. Sondern du bist inmitten dieser sich zunehmend verschärfenden Kontroversen ja hin und her gegangen und hast es sozusagen für den Gang der Natur genommen. So.
Aber als Autor sind Sie doch auch ein bisschen dann zwischen die Fronten manchmal geraten. Also ich denke da an Berlin-Ecke Schönhauser. Da ist ja auch eine Diskussion losgetreten worden über welche Art von Realismus man auch haben möchte.
Ja, natürlich gab es das. Natürlich ist man in solche Lagen geraten, weil es, Sagen wir mal so, die DEFA hat sich ja von allem Anfang an und ich glaube aus gutem Grund als eine Anti-UFA verstanden. Also es war sehr klar nach der Nazi-Zeit und nach dem Krieg, Kino sollte etwas sein, was das Geschichtsbild korrigiert, mit dem ein Volk bis dahin gelebt hatte und gestorben war. Kino sollte erhellend sein. Und ich glaube, in alle Teile Deutschlands, aber speziell auch in den Osten, drang Neuigkeit ein, auf allen Gebieten. Es war ein radikaler Vorschlag, anders zu denken, auch andere Bücher zu lesen, auch andere Filme zu sehen. Und das war zunächst mal absolut bewusstseinserweiternd. Mhm. Und natürlich konnte man damals, wenn man 17, 18, 19 war, man hatte gerade begriffen, was dieser Krieg gewesen war und was der Anteil der Deutschen an diesem Krieg gewesen war, speziell an dem Krieg, den sie in Osteuropa geführt hatten, dass sozusagen dieser nun ins Land gekommene siegreiche, um es sozusagen, Sozialismus auch schon ein deformierter Sozialismus war. Das war von dem Punkt aus sehr schwer zu überschauen. Aber man stieß natürlich zusammen mit gewissen Kunstdoktrinen. Die waren in erster Linie, waren sie didaktischer Art. Filme sollten helfen, politische Hintergründe durchschaubar zu machen. Filme sollten helfen, eine Disposition, von Sozialismus war eigentlich noch gar nicht die Rede, aber eine antifaschistische Position zu bedienen. Das war ja auch alles in Ordnung. Ich hätte mich darüber nicht gewundert. War eine Position, die ich geteilt habe. Und erst allmählich entstanden daraus Konflikte. Die Politik hat sich für Kunst ja durchaus interessiert im Osten. Und sie hat versucht, sie zu verwalten, zu lenken. Und wenn dann die Wunschbilder der Politik mit den Bildern in dem Film nicht mehr zusammenpassten, Dann begannen Konflikte. Nur die hat man auch wieder nicht von vornherein für unzumutbar gehalten, weil ich dachte ja, wenn man unbequeme Filme machen will, unbequem in dem Sinne, dass sie den landläufigen Simplifikationen widersprechen, dass sie sich ein bisschen reiben an der Welt. Wenn man in diesem Sinne unbequeme Filme machen will, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht bequem sein.
Mhm. Also auch das Filme machen kann nicht bequem sein.
Das machen kann doch nicht. Ja. Es kann sein, wir machen jetzt ganz unbequeme Filme, wir bitten es dabei, möglichst bequem zu haben. Das kann ja nicht sein. Ja. Also insofern war man auch bereit, Konflikte anzunehmen. Es kam natürlich immer darauf an, wie hart waren sie und wie offen waren sie. Führte es zu Gespräch oder führte es eventuell, was dann später passierte, Mitte der 60er Jahre, führte es zu Verbot. Bei Verbot hört ein Gespräch auf, das ist klar.
Sie haben ja wirklich das Filmschaffen eines ganzen Landes praktisch von Beginn an bis zu seinem Ende mitgestaltet, mitgeprägt. Auch was hat sich verändert mit dem Mauerbau? Jetzt konnten Sie nicht mehr in ganz Berlin Filme schauen, jetzt konnten Sie auch nicht mehr Filme machen in ganz Berlin. Und Sie haben es schon erwähnt, es gab plötzlich Verbote statt Gespräch. Wie hat sich denn das für Sie verändert im Filmschaffen?
Ja, mit dem Mauerbau. Das ist etwas, was heute mancher schon, glaube ich, nicht mehr sieht oder auch nicht mehr sehen kann. Das Schließen der Grenze war das Ersetzen der einen Unnormalität durch eine andere Unnormalität. Mhm. Denn so sehr uns dieses bunte und widerspruchsvolle Berlin natürlich inzwischen gefallen hat, weil es ein Teil unseres Lebens war, so wer war wiederum auch klar, irgendetwas stimmt daran nicht, mit zwei Währungen in derselben Stadt, mit einer hochgerüsteten militärischen Konfrontation, die Gott sei Dank niemals gezündet wurde, und mit einer ständigen Abwanderung von sehr vielen Menschen, die DDR ja verlassen haben, nicht unbedingt mit dem großen Wort Freiheit, sondern sie sind in das sich viel schneller entwickelnde, größere, produktivere Land gegangen. Sie haben immer auch gedacht, sie gehen in die besseren Lebensumstände. Und insofern war es ein ständiger Verlust von menschlicher Substanz und eine ständige moralische Krise in Permanenz, solange es offen war. Jetzt war es zu. Das war auf eine andere Weise unnormal. Hat aber in dem Moment auch dazu geführt, dass man sich gedacht hat, nachdem dieses Loch in der Wand sozusagen, nachdem diese Tür nicht mehr offen ist, könnte das kleinere Land DDR mit mehr Geduld, mit mehr Freundlichkeit und auch mit mehr Ehrlichkeit mit sich selbst über die eigenen Angelegenheiten reden. Die Annahme, man könnte jetzt auf eine andere Weise Fragen von öffentlichem Belang öffentlich machen, auch mit Hilfe von Filmen, hat sich als eine Illusion erwiesen. Aber man hatte diese Vorstellung und es ist kein Zufall, dass diese große und törichte und schädliche Verbotsveranstaltung, die dann unter dem Namen 11. Plenum bekannt geworden ist, dass die in etwa, 61 wurde die Grenze geschlossen, 65 war diese Sache. Und genau in der Zeit, in diesen 4-5 Jahren, waren Bücher geschrieben worden, Theaterstücke geschrieben worden, Filme gemacht worden, die nicht dissident waren, das Wort gab es noch gar nicht, sondern die sich aber einmischen wollten in die öffentlichen Angelegenheiten.
Man wollte mitreden in diesem Staat.
Natürlich, man wollte mitreden. Inzwischen war man ja auch nur nicht mehr 18, inzwischen war man etwas älter. Man fühlte sich ja auch zuständig. Dieses Gefühl von Zuständigkeit ist ein sehr kostbares Gefühl, das man sich auch nicht nehmen lassen will.
Und dann kommen eben diese Verbote und die wollen einem das nehmen.
Ja,
ne?
Und dann, so, und also ich will sagen, dass das 4 Jahre später passiert. Das hat miteinander zu tun. Das hat miteinander zu tun und war zunächst natürlich ein Abbruch von Gesprächen. Es waren ja dann 10 Filme, glaube ich, die nicht rauskamen, eine halbe Jahresproduktion. Und wenn man jetzt mal genau hinsieht, was ist denn danach produziert worden, dann hat sich die nächsten zwei Jahre ganz wenig getan, weil niemand wusste, was soll man für Filme machen. Es war nebenbei gesagt eine Meinungsverschiedenheit, was man für Filme machen soll und was Filme überhaupt für eine soziale Funktion haben. Das war eine Meinungsverschiedenheit, das betraf nicht einfach, sagen wir mal, die Filmleute oder die Kunst auf der einen Seite und die Politik auf der anderen. Eigentlich gingen die Meinungsverschiedenheiten quer durch. Also es tritt dann eine Pause ein und dennoch hat sich dann, sagen wir mal, so das Schultergefühl einer Generation ist beschädigt worden. Und das war am Anfang ja sogar ein Schultergefühl, das die Politik mit einschloss. Weil es gab ein Wir-Gefühl. Diese Anfänge einer Gesellschaft, die sich herleitete aus dem Unglück des Jahrhunderts eigentlich und die etwas Besseres machen wollte, etwas Gerechteres, das hatte ja in den ersten 10 Jahren, 20 Jahren eine enorme Schubkraft. Man fühlte sich aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Das ging unmerklich in eine andere Problemstellung über, nämlich in einen wachsenden Realitätsverlust der Politik. Da ging es gar nicht mehr um Kunsttheorie eigentlich oder sowas, sondern die Politik, die sich zu wenig Öffentlichkeit zutraute. Es gab wollte sich natürlich im Kino nicht vorführen lassen, was sie so im Gespräch nicht haben wollte.
Aber wie haben Sie sich denn beholfen? Also hat man denn angefangen, mit der Zensur zu arbeiten oder hat man gegen diese Zensur geschrieben?
Ich meine, Zensur schärft die Sinne, wenn man so will. Die Zensur war ja keine Behörde. Die Zensur war eine an vielen Orten vorherrschende Bedenklichkeit. Es war eine Stirnrunzelveranstaltung, wenn man so sagen will. Und die subtilste Form von Zensur, wenn ich ans Filmemachen denke, ist mangelnde Ermutigung. Also insofern will ich sagen, war die Zensur nie so etwas wie eine knüppelharte Wand, die ein für alle Mal gezogen war.
Jetzt sind wir schon beim Film und beim, was man sehen kann. Gibt es, würden Sie das so sagen, Wolfgang Kohlhase, gibt es den typischen Kohlhase-Stil, der Sie begleitet hatte über Ihr bisheriges ganzes Filmschaffen?
Nee, das könnte ich wirklich.
Könnten Sie nicht sagen.
Könnte ich schon gar nicht von mir selbst sagen. Ich habe ja mit diversen sehr unterschiedlichen Regisseuren gearbeitet. Natürlich, letztlich waren es keine Zufallsbekanntschaften. Man wusste voneinander und man wusste in etwa, was man miteinander machen wollte oder was man voneinander zu erwarten hatte. Aber in jedem Falle geht ja ein Drehbuch und auch die Grundanlage, die Tonlage, die Musik in einem Drehbuch wird ja nochmal gebrochen oder anders gesagt, sie wird im Moment des Drehens noch einmal sinnlich neu erfunden, so muss es sein, und geht dann nochmal durch das Temperament des Regisseurs und durch die wunderbaren Erfindungen der Schauspieler. Sicher könnte man leichter sagen, wenn man die Summe meiner Filme anguckt, welche Art von Kino ich offensichtlich nicht gemacht habe. So ist es leichter. Aber ich könnte nicht sagen, dass das zu einem Stil führt vom Drehbuch her, vielleicht zu einer Haltung, zu der Lust auf soziale Genauigkeit, auf, ich habe eigentlich zwei große, ausreichend große Gegenstände. Mehr habe ich ja gar nicht. Mich hat immer interessiert der Hintergrund meiner Kindheit. Das heißt also der Blick auf den Krieg und auf die Nazizeit, auf die letzten Endes, auf die Zeit, in der meine Eltern gelebt haben und jung waren. Also könnte man sagen, Alltagsgeschichten vor der Haustür eines Tages, da wo man Bescheid weiß.
Die Filmreihe, die heißt ja auch Das Leben vor der Haustüre, die jetzt hier in Basel gezeigt wird.
Ja, heißt so. Ja.
Und Sie haben von Ihrem Küchenfenster gesprochen. Muss man denn oder müssen Sie ganz persönlich im eigenen, ich sage jetzt mal ganz berlinerisch, Kiez bleiben, um die Filme glaubwürdig zu machen oder so realistisch wie möglich?
Naja, es ist mir auf jeden Fall angenehm. Ich fühle mich sicher und ich denke ja ohnehin, man muss, wenn man über eine Sache schreiben will, sehr viel mehr haben, als man dann braucht. Man muss sich möglichst genau umsehen und umso besser, wenn man das nicht tut wie ein Tourist, sondern wenn man das ohnehin weiß, weil man irgendwo da in der Nähe lebt. Also man braucht zum Recherchieren Gewissenhaftigkeit und dann brauchst du Mut zum Erfinden. Du musst nämlich das, was du gefunden hast und was die Wahrheit sein mag, das ist es ja noch nicht. Das ist nur die noble Voraussetzung für den nächsten Schritt, daraus jetzt etwas zu machen, was ein bisschen wahrer ist als die zufällige Wahrheit.
Also und ein bisschen zugespitzter manchmal.
Ein bisschen zugespitzter,
auch.
Nicht? Oder die berühmte schlimmstmögliche Wendung, im Guten wie im Bösen. Das ist dann eine Sache, die man erfindet und dann geht man letzten Endes los und sucht die Schauplätze und es schadet auch wieder nichts, wenn man sie gut kennt.
Wenn man sie vor der Haustüre
sucht.
Also
wenn man sie nicht, man kann auch immer losgehen und fährt nach Afrika und macht einen Film. Also das Ganze ist ja kein, um Gottes Willen, nicht eine Rezeptur. Aber bei mir hat es sich so ergeben und die Stadt Berlin war als Ansammlung von Menschen, als Ort von Kultur und Kriminalität, als Platz der Weltgeschichte. Nun weiß Gott groß genug, um genug Stoffe zu haben. Also von daher gesehen muss ich nicht verreisen.
Jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Noch etwas brennt mir unter den Nägeln. Wir haben ja 20 Jahre Wiedervereinigung der beiden Deutschland gefeiert. Hat sich im Filmemachen konkret etwas geändert mit der Wiedervereinigung? Gibt es den ostdeutschen Film noch oder wie ist diese Zusammenführung geschehen? Für Sie ganz konkret in Ihrer Arbeit?
Bei mir konkret war es so, dass ich ein Teil meiner Filme oder überhaupt ein Teil der ostdeutschen Filme war ja bekannt in der Bundesrepublik. Sie liefen manchmal im Kino, sie liefen fast immer im Fernsehen. Und ich habe auch beispielsweise mit Bernhard Wicki schon gearbeitet in den 80er Jahren, also vor 89. Ja. Und man kannte sich untereinander, wenn man sich kennen wollte. Die Aufmerksamkeit, sagen wir mal, im Osten Deutschlands für den Westen war immer größer als die umgekehrte Aufmerksamkeit. Es war klar, die Filme, die wir aus welchem Grund auch immer in Ostdeutschland nicht gemacht hatten, die konnten wir nicht nachholen.
Nicht nachholen,
weil
ja.
In ungeheurer Geschwindigkeit änderten sich die Blickrichtungen. Heute ist eine andere Sache. Heute kann man wieder zurückblicken. Und vielleicht kann man sogar morgen noch deutlicher zurückblicken. Aber in dem Moment war alles anders. Und das ist für eine halbe Generation von Kollegen waren das keine freundlichen Perspektiven, die sich auftaten. Die, sagen wir mal, so auch Regisseure, die waren um die 60, sagen wir mal, hätten vielleicht noch 2, 3 schöne Filme aus der Substanz ihres Lebens machen können, die plötzlich nichts mehr galt. Mhm. Und dann waren sie ganz schnell raus oder rutschen in die Serien. Mir ist es verhältnismäßig besser gegangen. Dann hatte ich eine Verabredung mit Schlöndorff. Da haben wir einen Film gemacht, der etwas zu tun hatte mit Terrorismus.
Das war die Stille nach dem Schuss.
Weil wir sagten, wir haben eigentlich so, wie sich Filme ergeben. Man redet mal und sagt, lass es doch mal. Wir müssten doch eigentlich, du kommst von da, ich komme von hier. Wir können nicht was machen. Und wir waren uns einig, wir wollten nicht machen, Onkel Paul trifft Tante Frieda nach 40 Jahren endlich wieder. Also da sagen wir, diese Filme müssen es geben, aber die wollten wir nicht dabei sein, sozusagen. Und dann dachten wir, ob in diesem, das Ende von Utopien, das Ende eines geschichtlichen Anspruchs, der im Fall der Terroristen nicht ohne Größenwahn war, wie wir wissen, nicht, dass, ob das vielleicht ein Stoff ist, der im gewissen Sinne mit der Geschichte, die ihren kunstlosen Gang weitergeht, zu tun haben könnte. Also, aber das war schon wieder ein Film, meine ich. Und wenn man glücklich arbeitet, dann arbeitet man von Film zu Film. Also man trägt nicht, möglichst nicht 10 Jahre eine Liebesgeschichte auf dem Herzen, die keiner sehen will, sondern wunderbarerweise ergeben sich auch aus einem Film, den man macht, andere, nicht? Also was geblieben ist, ist, dass man das Geld anderer Leute braucht. Und manchmal kriegt man es, aber nicht immer. Und was geblieben ist, dass man partnerschaftlich arbeitet, das war dort nicht anders, wie es hier ist, und dass Partnerschaft, gute Partnerschaft ist, die...
Also Partnerschaft auch mit Regisseuren zusammen?
Mit Regisseuren, ja, genau. mit Regisseuren, auch mit Produzenten, aber auch mit Schauspielern, weil das ist ja ganz wichtig, und das ist auch ein schönes Moment in meiner Zusammenarbeit mit Andreas Dresen, dass wir, obgleich wir ja doch aus meiner Sicht beklagenswert weit auseinander sind im Alter, dass wir doch auf ähnliche Kinoerlebnisse zu sprechen kommen gelegentlich und dass wir mit ähnlichen Augen auf die Wirklichkeit gucken und dass er Kunststücke, er ist so viel jünger, meine Filme natürlich kannte, als er noch gar keine Filme machte, aber ich kenne auch seine Filme, die er gemacht hat. Und sie waren von der Art, die ich mochte. Ich meine, wenn ein Problem 10 Punkte hätte oder eine Frage, es wäre schon schön, wenn man eben in 9 Punkten einer Meinung ist. Der 10. ist schwierig genug, indem man nicht einer Meinung ist. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man mit jemand einen Film macht, wo man sich jeden Morgen von entfernten Punkten aus die Welt erklärt, bevor man anfängt. Die Arbeit braucht Verkürzung und Verständigung ohne große Reden, braucht ein Grundgefühl, auch einen gegenseitigen Anstand, alles diese schönen altmodischen Sachen.
Suchen Sie sich Ihre Regisseure aus oder suchen sich die Regisseure Sie aus? Also in Ihrer ganzen Geschichte mit Gerhard Klein, mit Konrad Wolf, Frank Beyer oder jetzt auch Andreas Dresen, Das sind ja sehr prägnante Zusammenarbeiten.
Es war immer so, dass das Erste hat sich ergeben, dann ist es gut gegangen und dann haben wir miteinander weitergemacht. Wolf hat sich, der erste Film hat sich ergeben. Er hat damals gegen Ende der 60er Jahre zu, fiel ihm ein, dass er vielleicht die Geschichte seiner Rückkehr nach Deutschland erzählen wollte. Und er sagt, er wollte kein Drehbuchautor sein und er wollte sich diesen zweiten anderen Blick sichern, den man hatte, er kam ins Land mit der Roten Armee als Deutscher, aber als sowjetischer Leutnant. Ja. Und jemand wie ich oder jemand wie unser Bühnenbildner dann, Hirschmeier, wir standen in Berlin an der Straße und guckten die Russen an, die in die Stadt zogen. Und das war eine zweite Perspektive. Und er wollte jetzt nicht eine Geschichte mit einem doppelten Helden erzählen, aber er wollte die den Blick, die Korrektur seines Blickes durch den Gegenblick. Das wollte er ganz gern haben und da hat er mich gefragt, weil er, also ich meine, jetzt nicht nur aus biografischen Gründen, auch weil er ein paar Filme von mir kannte und so, also wir kannten uns überhaupt. Aber so kam diese Zusammenarbeit zustande und hat dann dazu geführt, dass wir auch 4 Filme gemacht haben, weil wenn etwas Spaß macht und alles in einem aufgeht, dann hat man ja keinen Grund, sofort sich nach anderen Leuten umzusehen. Also sind daraus wieder 4 Filme geworden. Mit Dresden habe ich 2 gemacht. Und also das hat sich aus der Arbeit ergeben. Und insofern hat man sich gegenseitig im Gefühl gehabt. Oder wenn ich den Umriss einer Geschichte habe, natürlich gehe ich am liebsten zu einem Regisseur, dem ich vertraue wegen der Qualität seiner Arbeit und so. Und sage, ich erzähle dir mal was, wie findest du das? Ja? Und es kann durchaus sein, der sagt, du finde ich überhaupt nicht. Und ich nehme es wieder mit und packe es weg. Also weil du brauchst ja, du kannst deinen Film letzten Endes nicht allein machen. Und ich hatte glücklicherweise von Anfang an ein positives Verständnis von dieser Art partnerschaftlicher Arbeit. Also ich habe nie die Erfindung der anderen gefürchtet, sondern ich habe auf sie gehofft.
Machen Sie weiter Filme?
Ja, irgendwann. Wir haben auch noch einen Film, wo jetzt ein Rohschnitt gemacht wird, eine sehr kleine Geschichte, die also dann wieder fertig sein wird. Und ich habe noch was.
Sind noch Geschichten auf Lager.
Ja, so Geschichten auf Lager, aber ja, das ist merkwürdig, dass man das zunehmend gefragt wird, weil ich war in meinem Leben, wissen Sie, ich habe es Ihnen erzählt, ich bin mit 16 bei einer Zeitung gewesen und habe mit 23 mein erstes Drehbuch geschrieben, oder 22. Also ich war eigentlich immer der Jüngste. Und dann ist eine gewisse Zeit vergangen, die anscheinend mein Leben gewesen ist. Und jetzt bin ich meist der Älteste.
Wolfgang Kohlhaas, danke, dass Sie hier waren. Viel Spaß weiterhin beim Filmemachen.
Danke, danke schön.
Der ostdeutsche Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaas im Gespräch mit Brigitte Hering. Filme von ihm und von Regisseur Andreas Dresen sind im ganzen Oktober im Stadtkino Basel in der Reihe Das Leben vor der Haustür zu sehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.